Wir kommen heute zum letzten Predigtteil über diesen Abschnitt, Lukas 13, Verse 10 bis 17. Dieser Bericht über die Heilung der verkrümmten Frau. Der Titel der heutigen Predigt heißt Empörung. Empörung. Fleischlich oder geistlich? Es wird uns hier ja von einem der eindrücklichsten Heilungswunder in der Bibel berichtet. Aber gleichzeitig ist es eine aufrüttelnde Predigt mit wichtigen Nebenthemen, die angesprochen werden. Und heute soll nun der Fokus noch auf einem Thema liegen, das sich durch die ganze Bibel hindurch zieht und überaus wichtig ist. Ein Thema, das auch die schwierigen Knotenpunkte unserer Gemeinde der letzten gut anderthalb Jahren prägt. Und dieses Thema hat eine Eigenschaft. Es bringt nämlich etwas sehr Wichtiges ans Licht. Das Urteilsvermögen eines Menschen in einer bestimmten Situation. Dabei denke ich auch als Beispiel an die genannte Zeitperiode. Wie ist die Beurteilung von dem, was wirklich passiert ist? Wie ordnen die Betroffenen das ein? Wird das Gute gut dargestellt und das Schlechte schlecht? Oder wird das Unrecht als gut erklärt und das Gute als Unrecht? Zeigt sich ein geistliches Empfinden, eine der biblischen Wahrheit entsprechende Beurteilung der Situation? Oder zeigt es sich, dass die ganze Situation menschlich, wir könnten auch sagen humanistisch, beurteilt wurde? Nicht vom biblischen, vom göttlichen Blickpunkt her. Dass ein fleischliches Urteil über die Situation gefällt wurde und vielleicht sogar ein Weg eingeschlagen wurde, auf das Vorgefallene zu reagieren, der dem Fleisch Raum gibt, der Vergeltung, dem verletzten Stolz mit all seinen Verwandten. Dies wäre kein guter Weg. Es wäre ein Weg der Zerstörung, der Blockierung von Beziehungen, von Freundschaften, von Einmütigkeit und Liebe, von geistlicher Wirksamkeit, von ganzen Gemeinden. Das Thema, das ich meine, das diese Haltungen ans Licht bringt, dem wir in der Bibel immer wieder begegnen, ist eben dieses Thema die Empörung. Geistlich oder fleischlich? Empörung, die geistlich sehr wohl angebracht ist, die zum Heil und zum Leben führen wird, wenn auf sie gehört wird. Es ist noch nicht ganz Pause. Danke, Raphael. Also es gibt Empörung, die geistlich sehr wohl angebracht ist und zum Heil und zum Leben führt, wenn man auf sie hört. Oder es gibt fleischliche Empörung, die zu bösem Handeln führt und schlussendlich zum Unheil, wenn keine Einsicht und Buße passiert. Ich lese noch einmal kurz unseren Text, Lukas 13, 10 bis 17. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat, und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen, und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir sind jetzt beim ganz letzten Teil dieses Berichtes. Wir haben gesehen diese 4 Hauptpersonen: Jesus und die Frau, sowie der Synagogenvorsteher. Unübersehbar im Fallstrick des Teufels, die 4. Hauptperson, der ihn für seinen Willen instrumentalisiert hat. Wir sehen einmal mehr den sogenannten Sabbatkonflikt. Die Verdrehung der eigentlichen Sabbatbedeutung durch die Elite zu einem heuchlerischen, religiösen System, um Macht auszuüben und das Volk zu unterdrücken. Und wir sehen die schreckliche, notvolle Situation dieser armen Frau. Man sah sofort, was ihre Not war. Kaum erblickte man sie. Aber auch ihr vorbildlicher Glaube, so dass der Herr Jesus ihr diesen Ehrentitel gibt, eine Tochter Abrahams. Und wir sehen die bewegende, sofortige und vollständige Heilung der Frau durch den Herrn und die große Anteilnahme, Dankbarkeit und Freude darüber der ganzen Volksmenge. Aber, das Aber haben wir auch gelesen, aber, da waren Leute, die freuten sich nicht. die waren nicht dankbar für die Güte des Herrn. Die Widersacher, vertreten durch den Synagogenvorsteher. Er war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Mit Sicherheit kannte der Mann diese Frau. Denn Ausdruck ihres rettenden Glaubens, trotz ihrer fast völligen Unbeweglichkeit, war sie da in der Synagoge. Mit Sicherheit kannte er diese Frau und ihre schlimme Situation. Vielleicht hatte sie ihn schon mehrfach um Hilfe gebeten. Er konnte ihr nicht helfen. Und jetzt, anbetracht dieser unfassbaren Segnung, Erlösung und Heilung der Frau, lässt er seinem bösen Herz freien Lauf. Er lässt es sofort volllaufen mit bitterer Eifersucht und verletztem Stolz. Er fand sofort einen hochwillkommenen Grund zur Kritisierung und Anklage gegen den Herrn. Und es war doch eine berechtigte und eine fromme Begründung, oder nicht? Ein Beweis seiner hohen Geistlichkeit. Er war nämlich empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Das griechische Wort Aganakteo, empört werden oder entrüstet, unwillig werden. Das Hauptwort heißt Aganaktesis, die Empörung. Und es ist hochinteressant, alle Stellen mit diesen Wörtern zu untersuchen in der Bibel. Hochinteressant. Dieser böse Mensch hier, er war Meister im Verdrehen von Gut und Böse. Er redete ein gewaltiges Wunder Gottes klein, zu einer ganz alltäglichen Sache. Von Sonntag bis Freitag gefälligst. Um es dann noch als grobes Unrecht darzustellen, weil es an einem Sabbat geschah. Nur, weil er wütend und eifersüchtig war. Dass ausgerechnet Jesus dieser schwerstbehinderten Frau derart umfassend und eindrücklich helfen konnte. Alle wussten ganz genau, dass diese Frau jahrelang von Sonntag bis Freitag hätte kommen können zum Synagogenvorsteher, ohne auch nur einen Hauch von echter Hilfe zu empfangen. Und zu aller Bosheit hatte er nicht den Mut, Jesus direkt anzusprechen. Nicht den Mut. Er machte es indirekt. Er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. An Jesus vorbei oder hinter seinem Rücken durch zu dem Volk. Anstatt Jesus anzublicken und ihm vor dem Volk seine falsche Anklage ins Gesicht zu sagen. Ich lese Vers 15 und 16 nochmals. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen? Das gleiche Wort gebraucht für das Lösen des Ochsen, wie die Tatsache, dass die Frau gebunden war und jetzt erlöst war. Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre lang gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung oder Kette gelöst werden am Sabbattag. Der Mann war die Heuchelei in Person, indem er die inwendige Bosheit, Eifersucht und das nicht vorhandene geistliche und Urteilsvermögen überdeckte mit einer frommen Fassade und Geistlichkeit. Er spielte Eifer für Gott und sein Wort und war gegenüber der geretteten Frau unberührt und verständnislos. Er spielte sich auf als der Wissende, wissend, was für Gott wirklich wichtig ist. Aber seine Weisheit war nicht die von oben, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische, welche aus bitterem Neid, verletztem Stolz und Heuchelei stammte. Nachzulesen in Jakobus 3, 14 und 15. Der Herr Jesus hat ihn sofort entlarvt. Er wusste genau, dass auch die Elite ihre Tiere am Sabbat herausführten zur Tränke. Was übrigens der gnädige Gott auch nirgends verbietet, weil er will, dass auch die Tiere gut versorgt werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass genau dieser Synagogenvorsteher sowohl Ochsen wie Esel besaß und es genau so machte. Der Herr Jesus spricht ihn direkt an. Er sucht den Augenkontakt, immer mit der Absicht, dem Gegenüber den Weg echter Buße aufzutun. Und er lässt die falsche Anklage nicht unbeantwortet. Auch wenn versucht wurde, sie an ihm vorbeizuschiffen und direkt unters Volk zu bringen, um es aufzuwiegeln gegen den Herrn. Ist es nicht eindrücklich, wie der Herr Jesus hier diese Frau, diese niedere Frau, erhöht über alle Maßen vor diesem Synagogenvorsteher, der nichts anderes kannte in seinem Leben, als sich selber zu erhöhen. Wie der Herr Jesus diese Frau erhöhte und sie eine Tochter Abrahams nannte. Nie und nimmer hätte der Herr den Synagogenvorsteher Sohn Abrahams genannt. Aber sehr wohl, zum Beispiel in Lukas 19,9, den Oberzöllner Zachäus, den bußfertigen Zachäus, von ihm hat er gesagt, auch er ist ein Sohn Abrahams. An anderer Stelle hat der Herr Jesus den Pharisäern gesagt, die ihm entgegenhassten. Und was meinst du eigentlich? Wir sind Söhne Abrahams. Was hat er ihnen gesagt? Der Teufel ist euer Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater. Warum nennt er diese Frau, diese arme Frau, eine Tochter Abrahams? Leider ist die Zeit so kurz, aber ich möchte trotzdem Galater 3 aufschlagen. Wichtig, dass wir verstehen, wer ist Sohn und Tochter Abrahams? Galater 3, Vers 6 und 7 lese ich. Gleich wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ja, Gerechtigkeit, nicht eine menschliche Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, die vor Gott gilt, als einziges den Menschen gerecht macht. Diese ist gemeint. Wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, so versteht doch auch das Folgende. Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Aus Glauben, Ekpistis, das heißt, die auf dem Grund des Glaubens stehen, die um des Glaubens wegen leben. Die sind Abrahams Kinder. Und weitere sehr wichtige Stellen im Römerbrief, die Zeit reicht nicht. Römer 4, ein wichtiges, herrliches Kapitel, lest es doch gelegentlich zu Hause, über Söhne und Töchter Abrahams. Warum nannte der Herr die verkrümmte Frau also eine Tochter Abrahams? Weil sie rettenden Glauben hatte. Und dies wurde ihr zur Gerechtigkeit, die vor Gott nötig ist, angerechnet. Weil sie einen Glauben der Sündenerkenntnis hatte. Einen Glauben der Bußfertigkeit. Einen Glauben der Unterwerfung unter den Herrn. Und einen Glauben, der sein ganzes Vertrauen allein auf den Herrn Jesus setzt. Und ich kann euch sagen, sie hatte diesen rettenden Glauben nicht erst hier in diesem Moment. Sie hatte ihn schon vorher. Sie hat sich nicht erst hier bekehrt. Wie logisch ist da die Begründung des Herrn Jesus? Wenn der Zeitpunkt der Befreiung aus dem Leiden und der Bindung Satans gekommen ist, für so eine herrliche Tochter Abrahams, dann spielt der Wochentag überhaupt keine Rolle. Aber ein Sabbat ist dann durchaus sehr angebracht und sehr gebührend. Wegen der wahren Bedeutung des Sabbats. Der Herr selber ist nämlich der Sabbat in Person. Die wahre Ruhe und Erquickung und das wahre Heil in Person. Vers 17a. Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Der Synagogenvorsteher und seine Mitverbündeten wurden vor dem ganzen Volk beschämt. Kataischynao, das heißt Das ist ein starkes griechisches Wort. Das heißt beschämen, schänden oder meist im Passiv gebraucht, zu Schanden werden. Wir haben es kürzlich gelesen in 1. Petrus 2, 6. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und diese Leute hier, sie wurden also vor dem Volk zu Schanden mit ihrer falschen Anklage gegen den Herrn. Jede falsche Anklage gegen den Herrn wird einmal früher oder später zu Schanden werden. Jede. Sei es eine direkte Anklage gegen ihn oder sei es eine indirekte über seine Diener, die angeklagt werden. Der Synagogenvorsteher wurde beschämt und überführt. Das wäre die Chance gewesen für ihn, Buße zu tun. Die Chance. Und wisst ihr, das Schlimme dabei ist, Beschämung, Überführung da drin im Herzen, die nicht zu echter Buße führt, resultiert in Verhärtung und in weiteren bösen Taten der Vergeltung durch verletzten Stolz. Lasst uns sehr vorsichtig sein mit falschen Anklagen gegen andere. Oder wenn wir selber zu Recht beschämt und überführt werden, lasst uns Buße tun und geben wir verletztem Stolz keinen Raum in uns. Ehe wir uns nämlich versehen, treibt er uns in ein Werk, für das wir uns vorher, als wir noch nüchtern waren, nie vom Feind hätten missbrauchen lassen. Die Empörung des Synagogenvorstehers, seine böse Heftigkeit gegen die Frau und den Herrn Jesus, war also sehr fleischlich und boshaft und offenbarte vor dem ganzen Volk genau das, was er eigentlich um jeden Preis verbergen wollte. Den wahren Zustand seines Herzens. Aber Achtung! Wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dass Empörung überhaupt nicht immer schlecht oder unangebracht ist. Es gibt fleischliche Empörung, die in die falsche Richtung und zum Unheil führt. Und es gibt geistliche Empörung, die dem Wirken und dem Willen Gottes entspricht. Und hier ist nun die richtige, die geistliche Beurteilung der Situation so entscheidend wichtig, ihr Lieben. Das geistliche Unterscheidungsvermögen. Die Jünger empörten sich über die Frau, welche die wertvolle Nardensalbe aufbrauchte, um Jesus zu salben. Fehlendes geistliches Verständnis. Sie waren noch blind für die geistlichen Dimensionen und Wahrheit. Die religiöse Elite empörte sich, als die Kinder im Tempel laut schrien: Hosanna, dem Sohne Davids! Sie waren neidisch und in ihrem Stolz verletzt. Oft versteht der sich Empörende die Situation einfach geistlich nicht richtig. Und da wäre es für ihn aber viel besser, sehr zurückhaltend zu sein mit seinem Urteil. Sehr zurückhaltend. Oder sein böses Herz empört sich über etwas Gutes. Über etwas, worüber er sich freuen und einfach nur dankbar sein sollte. Dieser böse Mann hier empört sich über Heil, Heilung und Rettung. Genau wie sein Vater, der Teufel. Fleischliche Empörung. Sie richtet sich gegen andere oder sogar gegen Gott, weil ich, wegen dem Ego, weil ich meiner Ansicht nach zu kurz komme oder weil ich Unrecht behandelt wurde. Es geht bei der fleischlichen Empörung um die Empörung, dass mir ein Vorteil entgangen ist. Und weil die fleischliche Empörung oft mit verletztem Stolz kombiniert ist, führt sie oft noch tiefer in die Sünde. So, jetzt sage ich ihm aber mal die Wahrheit. Jetzt sage ich ihm mal, wie und wer er ist. Und man verbündet sich vielleicht noch mit anderen Gleichgesinnten gegen die Person. Und es resultiert falsche Anklage, Verleumdung, Zerrüttung und jede böse Tat. Wieder Jakobus 3,16. Ein tragisches Paradebeispiel hierfür ist 4. Mose 16, die erste Hälfte des Kapitels 17. Der Aufstand, beziehungsweise beschrieben ist es mit die Empörung Koras und seiner 250 Verbündeten gegen Mose. Bitte lest es zu Hause. Es gibt auch geistliche Empörung, sehr wohl berechtigte Empörung, Entrüstung. Markus 10, 13 bis 16, Zeit reicht nicht, um es zu lesen, aber es ist die Situation, wo die Leute kommen zum Herrn Jesus mit ihren Kindern. Und da steht vom Herrn Jesus Aganakteo. Er empörte sich über diese Leute. Nein, über seine Jünger, die sich nämlich ihrerseits über diese Leute empörten, weil sie die Kinder zum Herrn Jesus brachten. Das empörte den Herrn. Und er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Die haben nämlich ein vertrauendes, ein gläubiges Herz. Ein Herz der Bußfertigkeit. Die machen sich klein und nicht groß. Berechtigte Empörung und Entrüstung bedeutet Benennen und Aufdecken von Unrecht und Sünde, insbesondere aber von Unrecht im Hause Gottes, in der Gemeinde. Aufdecken der ausgelegten Fallstricke Satans, mit denen er die Gemeinde blockieren und zerstören will. Das ist geistliche Empörung. Und diese geistliche Empörung und Aufdeckung hat insbesondere durch diejenigen zu geschehen, die die Verantwortung der Leitung, der Versorgung und des Wächterdienstes in der Gemeinde haben. Epheser 5, 10 bis 12. Zeit reicht nicht, es zu lesen. Zu Ezra sagte Schechania: Stehe auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen. Führe es mutig aus. Wenn die Hirten der Gemeinde keine Entrüstung empfinden über Unrecht, das die ganze Gemeinde bedroht und schädigt, werden sie keine Entschlossenheit und Mut haben, dieses Unrecht aufzudecken und in Ordnung zu bringen. Sie werden es vielleicht aus Menschengefälligkeit gewähren lassen oder zu decken versuchen. Die Gemeinde wird dadurch erst recht schwer geschädigt werden. Wehe einem Ältesten, der nicht sich empört, geistlich empört und heftig wird, wenn das Haus Gottes, die Gemeinde, angegriffen wird, wenn der Wille Gottes für die Gemeinde verhindert werden soll, wenn Herzen abspenstig gemacht werden von Gottes Autoritätsordnung in der Gemeinde. Tragisches weiteres Paradebeispiel dazu, 4. Mose 13 und 14, die Kundschafter in Kanaan. Und auch für die nächste so wichtige Stelle haben wir leider keine Zeit, aber wir haben alle mehrere Bibeln zu Hause. Lest 2. Korinther 7, 9 bis 11. Und dort sehen wir, dass angebrachte geistliche Entrüstung auch zu den guten Früchten von wahrer Sündenerkenntnis und Buße gehört. Ganz erstaunlich. Aganaktesis ist eine wahre Frucht von echter Sündenerkenntnis. Ich möchte noch einige weitere Beispiele kurz antippen aus dem Alten Testament. Beispiele zur geistlichen Empörung. 2. Mose 16, Vers 20. Die Situation, wo das Volk seinen Wunsch erfüllt bekommt nach Fleisch. Und Gott gab ihnen ganz gewisse Spielregeln. Und da heißt es im Vers 20, er gab sie durch Mose übrigens, diese Spielregeln. Und da heißt es im Vers 20, aber sie gehorchten Mose nicht. Denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. Ich kann euch sagen, das war mit Sicherheit geistlicher Zorn, geistliche Empörung. Über das ganze Volk? Nein, über die Ungehorsamen, weil sie nämlich mit ihrem Ungehorsam nicht nur Unheil über sich selber brachten, sondern das für das ganze Volk gefährlich wurden, mit ihren stinkenden Würmern. 4. Mose 16. Eine Stelle aus diesem Bericht über den Aufstand Koras. 4. Mose 16. Lese ich den Vers 15, aber ich lese zuerst noch den Vers 11, weil es in zwei Zeilen das Problem darstellt, die Tragik darstellt. Fürwahr, du, Kora, und deine Rotte. Ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Vers 15. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn: Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Kora war ein Levit, aber kein Priester. Und er wollte auch Opfer bringen. Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinem jemals ein Leid getan. Mose wurde tatsächlich sehr heftig. Und im Weiteren der Geschichte, da wird dann auch Gott selber sehr heftig. Nicht nur im Kapitel 16, auch im Kapitel 17. Dort Vers 6. Am folgenden Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israels gegen Mose und Aaron und sprach: Ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und das Resultat war Vers 14. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen belief sich auf 14.700. Außer denen, ohne diejenigen, die wegen der Sache Koras umgekommen waren. Gott kann sehr heftig werden. Dann wollen wir noch zum Abschluss zwei, drei Stellen lesen aus diesem herrlichen Bilderbuch über Gemeindesituationen, Gemeindebau. Esra und Nehemia. Schlagen zuerst auf Esra 9. Esra 9, Vers 3. Er war soeben mit seinen Begleitern angekommen in Jerusalem, ausgesandt von diesem herrlichen König Artasasta, um zu schauen, wie es steht mit dem Volk, um es zu lehren als Priester, aus dem Wort Gottes. Soeben angekommen. Und da kommen die Obersten des Volkes in Jerusalem zu ihm und informieren ihn über den Zustand des Volkes. Vers 3. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Esra war sehr empört mit einer geistlichen Empörung und er wurde sehr heftig. Nehemia 5, die nächste Stelle. 5, Vers 6, ein Kapitel, ganz so eingeschoben im Mauerbau dort, wo Nehemia, dieser mutige Mann, der keine Menschenliebigkeit ausübte, keinen den Menschen zuliebe und dafür gegen Gott. Und er war empört über die Missstände unter dem Volk, der Elite wieder, wie sie das Volk ausnützten. Vers 6, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und weiter zum Kapitel 13, Nehemia 13. Wir sind dann praktisch am Schluss. Nehemia 13. Es war Erweckung unter dem Volk, große Erweckung durch die Bußfertigkeit des Volkes. Aber dann waren einige Jahre wieder ins Land vergangen. Zwischen Kapitel 12 und 13 sind einige Jahre, wahrscheinlich 10, 12 Jahre verstrichen und Nehemia kehrt wieder zurück in sein Land und begegnet praktisch nur Missständen. Vers 7, glaube ich, ist es, ja, lese ich. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, dass Eliaschib dem Tobia zuliebe, Tobia, dieser ausgekochte Feind des Volkes Gottes, von dem Bösen, das Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus. Nicht von ungefähr ist hier die Parallelstelle Matthäus 21 angegeben. Tempelreinigung des Herrn. Nehemia wurde sehr heftig hier. Und noch als letzter Vers 13,25. Was für ein Vers. Es geht wieder um die große Sünde, dass sie ihre Frauen, dass sie Frauen genommen hatten aus den Heiden. Und was kommt mit den Frauen aus den Heiden? Die sind inklusive der Götzen. Und Kinder hatten mit ihnen zum Teil. Und die Höhe des Unrechts lesen wir ja im Propheten Maleachi. Es war offenbar so, dass einige dieser Juden nicht davor zurückgeschreckt waren, ihre Liebe, ihre Jugend, ihre Frau wegzuschicken. Vielleicht, weil sie mal das Essen anbrennen ließ. Und eine junge Heidin zu holen. Lesen wir den Vers 25. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zu Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Das ist keine Gebrauchsanweisung, wie wir das heute machen sollen. Das wissen wir alle ganz genau. Aber es hat eine geistliche Bedeutung. Wenn man dies einfach menschlich, fleischlich beurteilen würde, könnte man Nehemia einen heftigen Wutausbruch vorwerfen. Aber es war geistliche Empörung. Wir werden einmal erfahren, wie viele Israeliten so von Nehemia vor dem Zorn Gottes gerettet wurden. Es gäbe viele weitere Beispiele, auch im Neuen Testament. Lest wieder einmal die Steinigungspredigt des Stephanus angesichts dieser schrecklichen Männer ihm gegenüber, mit ihren Steinen in der Hand. Was er ihnen sagt: Ihr geht alle Zeit in die Irre, ihr Heuchler. Stephanus wurde sehr heftig. Ein wichtiger Punkt. Geistliche Empörung hat nichts zu tun mit Unsanftheit, mit fehlender Demut. Der Mann Mose wird von Gott beurteilt als der sanftmütigste und demütigste Mann, der gelebt hat. Erstaunlich. Geistliche Empörung ist sehr wohl damit vereinbar. Lasst uns Buße tun, liebe Geschwister, über alle fleischliche Empörung und ihre schlechten Früchte in unserem Leben. Und Gott um geistliche Urteilskraft bitten, um biblisches Denken und Weisheit von oben. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, du König aller Könige, du Herr aller Herren, du Haupt der Gemeinde, du Sohn des lebendigen Gottes, du höchster Richter und Herr und Gott über alles. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns liebst von ganzem Herzen, dass du dein Blut gegeben hast, dass du dich martern ließest, um unsertwillen. Wir danken dir, Herr, dass du die Gemeinde geschaffen hast, eingerichtet hast, dass es dein Haus ist, dein Tempel, und dass wir die Ehre bekommen haben, von dir eingebaut zu werden als lebendiger Stein in dieses dein Haus. Und wir danken dir, Herr, dass du alles weißt, dass du alles führen und leiten willst zu unserem Besten, zum Leben, zur Frucht. Herr, lass uns weiterkommen als Gemeinde. Lass uns weitergehen. Lass uns wirksam werden und die Frucht bringen, die wir bringen möchten, Herr. Hilf du, erbarme du dich. Herr, du allein bist unsere Rettung. Von dir allein kommt unsere Hilfe. Du allein öffnest uns die Türe. Wir danken dir, Herr. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Türe gegeben, die niemand zuschließen kann. Wir preisen dich, Herr Jesus, für diese Zusage über unsere Gemeinde. Amen.